NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit diesen Themen bis 12:30. Zögern, zaudern, zweifeln. Ein Kommentar über den Kommunionsstreit in der katholischen Kirche. Diskutieren, nicht verordnen. Warum die Theologie Eugen Biesers immer noch aktuell ist. Außerdem die Fußball-WM und die Religion. Ein Gespräch mit dem Religionsphilosophen Christoph Quarch über die Spiritualität des Spiels. Und auf großen Wassern. Die neue Nordseebibel, tiefgründig und norddeutsch. Im Studio begrüßt sie Michael Hollenbach. Es ist eigentlich nur ein kleiner Stein, aber er sorgt für heftige Wellen. Es geht um die Frage, ob evangelische Ehepartner von Katholiken auch an der Eucharistiefeier teilnehmen dürfen. Papst Franziskus hatte mit seinen Äußerungen den konfessionsverschiedenen Ehepaaren Hoffnung gemacht. Daraufhin hatte sich die Deutsche Bischofskonferenz mit großer Mehrheit darauf geeinigt, dass im Einzelfall evangelische Ehepartner zur Kommunion zugelassen werden können. 7 opponierende Bischöfe um den Kölner Kardinal Wölki wandten sich gegen die Regelung und an Rom. Darauf erklärte der Vatikan zunächst, die deutschen Bischöfe sollten den Fall selber klären. Doch nun hat die römische Glaubenskongregation Anfang der Woche den Klärungsprozess der deutschen Oberhirten gestoppt. Eine Handreichung solle noch nicht veröffentlicht werden. Es müssten zuvor mit Blick auf die Weltkirche noch wichtige Fragen geklärt werden. Florian Breitmeier kommentiert das filmreife römisch-deutsche Verwirrspiel.
Am Donnerstag kommt der neue Film von Wim Wenders über Papst Franziskus in die deutschen Kinos. Der Titel: Ein Mann seines Wortes. Das passt paradoxerweise auch zum aktuellen Streit unter katholischen Bischöfen hierzulande. Der Papst hatte ja zunächst die deutschen Bischöfe aufgefordert, in dem Kommunionsstreit selbst eine Lösung zu finden, möglichst einmütig, wie es hieß. Und das wiederum passte zu seinem programmatischen Wort von einer heilsamen Dezentralisierung. Gut 3 Wochen nach dem Treffen einiger Bischöfe in Rom hat Franziskus mitten in der deutschen Entscheidungsfindung tatkräftig die Stopptaste gedrückt. Das hat viele überrascht. Die Bischofskonferenz soll erstmal nichts entscheiden oder veröffentlichen. Der Vatikan nimmt sich des Falls an. Von heilsamer Dezentralisierung keine Spur. Die Kurie in Rom versucht nun auf weltkirchlicher Ebene eine baldige Klärung herbeizuführen, mit ausdrücklicher Zustimmung des Papstes. Eine franziskanische Wende. Der Papst, ein Mann seiner Taten. Im Kommunionsstreit klafft da ein Widerspruch, der viele verstört und verärgert. Franziskus zögert und zweifelt. Die Frage des Kommunionempfangs für evangelische Ehepartner im Einzelfall ist nirgendwo so relevant wie in Deutschland. Keine Frage, es wäre ungerecht, Franziskus pauschal einen Bremser in der Ökumene zu nennen. Seine jüngste Entscheidung zeugt aber davon, dass er nach den weltweiten Diskussionen und Streitigkeiten um sein Lehrschreiben Amoris Laetitia vorsichtiger geworden ist. Dort wird ja in einer Fußnote ein Weg geebnet, um geschiedenen Wiederverheirateten im Einzelfall die Kommunion zu ermöglichen. Das gab Zuspruch, aber auch Widerspruch. Weil dem Papst im Zweifelsfall aber die Einheit wichtiger ist als der Konflikt, möchte er in dieser konkreten Ökumenefrage erstmal Zeit gewinnen. Das schmerzt. Es ist ja auch kaum zu verstehen, dass selbst Kritiker der Handreichung wie der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki kein Problem damit haben, wenn im pastoralen Einzelfall dem evangelischen Ehepartner die Hostie gereicht wird, diese Möglichkeit aber um Himmels Willen nirgendwo fixiert werden soll. Der Magdeburger Oberhirte und Ökumenebischof Gerd Feige hat deshalb recht, wenn er in diesem Zusammenhang eine gewisse Doppelmoral beklagt. Frei nach dem Motto, macht es, aber schweigt darüber und schreibt bloß nichts auf. Das mag praktisch und pragmatisch anmuten, ist aber im Kern alles andere als authentisch und aufrichtig. Entschieden ist in der Streitfrage gleichwohl nichts. Vielleicht hat der Papst in dem Fall auch noch eine weitere Wende im Sinn. Die in dem Schreiben aus Rom angekündigte baldige Klärung in dem Konflikt könnte nämlich am Ende so aussehen. Der Vatikan formuliert eine Satzung, wonach die Bischofskonferenzen im Zuge einer heilsamen Dezentralisierung neue Entscheidungskompetenzen zugewiesen bekommen, einschließlich einer gewissen authentischen Lehrautorität. Nichts anderes hat Franziskus 2013 in seinem programmatischen Schreiben Evangelii Gaudium formuliert. Diesen Gedanken nun auf den jüngsten Kommunionsstreit unter den Bischöfen angewandt, tritt eine Bischofskonferenz geschlossen auf. Kann sie pastorale Entscheidungen treffen? Gibt es aber Unstimmigkeiten, die sich nicht einfach überwinden lassen, dann greift zunächst Rom ein. Das entscheidende Urteil liegt dann aber beim jeweiligen Ortsbischof. Das klang ja bereits in dem Schreiben der Glaubenskongregation an Kardinal Marx an. Dies ließe den Ortsbischöfen entscheidenden Spielraum. Wenngleich es unbefriedigend bleibt, wenn beispielsweise durch einen personellen Wechsel an der Bistumsspitze eine eingeübte Praxis wieder kassiert werden könnte. Bleibt noch eine Frage. Wem nützt es, dass der Brief aus dem Vatikan im Internet veröffentlicht wurde, bevor ihn der Adressat Kardinal Marx überhaupt erhielt? Sicher nützt das denjenigen an der Kurie, die einen Machtverlust befürchten, wenn beispielsweise Bischofskonferenzen im Zuge einer franziskanischen Dezentralisierung immer mehr Entscheidungen ohne die Zentrale in Rom treffen können. Die Sorge, braucht es dann überhaupt die Kurie, all die Dikasterien, Räte und Kommissionen, Büros und Posten? Die Briefaffäre verrät mutmaßlich auch etwas über institutionelles Beharrungsvermögen und den Egoismus einzelner Mitarbeiter an der Kurie, aber nicht nur. Der durchgestochene Brief nützt auch denjenigen, die dem deutschen Bischofskonferenzvorsitzenden einen dominanten Führungsstil vorwerfen. Die Position von Kardinal Marx innerhalb des Gremiums ist durch den Vorgang jedenfalls stark erschüttert. Das gilt auch für seine Rolle als enger Papstvertrauter und Leiter des Wirtschaftsrats im Vatikan, der unter anderem die Bilanzen sämtlicher Vatikanbehörden kontrollieren soll. Damit macht man sich nicht nur Freunde. Bleibt noch der Papst. Dem wurde durch die Briefaffäre aufgezeigt, dass Vatileaks, also das Durchstechen geheimer Dokumente, nach Belieben reaktiviert werden kann. Schon einmal ist ein Papst an Indiskretionen gescheitert. Kurzum, es reicht nicht, als Papst einfach nur Prozesse in Gang setzen zu wollen. Der Papst ist nicht nur ein Ideengeber, Möglichmacher und Moderator. Was kann Franziskus tun? Er soll entscheiden und seinen Worten Taten folgen lassen.
Ein Kommentar von Florian Breitmeier. Beim Streit um die Kommunion für evangelische Ehepartner zeigt sich in der katholischen Kirche das Ringen zwischen Seelsorge und Dogmatik, zwischen Ortskirche und vatikanischer Zentrale. Ein theologischer Streit, der sicher das Interesse von Eugen Bieser gefunden hätte. Denn der katholische Theologe und Religionsphilosoph, der dieses Jahrhundert geworden wäre, war kein Freund starrer Vorgaben. Burkhard Schäfers erinnert an Eugen Bieser und zeigt, warum seine Lehre und sein Wirken gerade jetzt aktuell sind.
Schon vor Jahrzehnten trieb den Religionsphilosophen Eugen Bieser die Frage um, warum der Glaube in der westlichen Welt schwindet. Das Problem sei, dass die Kirche an ihren Glaubenssätzen festhalte und damit die Menschen nicht mehr erreiche. Die Gläubigen hätten unterdessen oft ein anderes Verständnis von Religion, so Bieser.
Ich sehe eine Wende vom Gehorsams- und Autoritätsglauben zum Verstehensglauben.
Eugen Bieser war ein bedeutender Theologe des 20. Jahrhunderts. Geboren 1918 im südbadischen Oberbergen, studierte er in Freiburg katholische Theologie, wurde zum Priester geweiht und war später Professor in Passau, Würzburg und München. Ein wichtiger Punkt in Biesers Lehre: Er unterschied die von Menschen formulierte Wahrheit des Christentums von der Wahrheit Jesu Christi, sagt Richard Heinzmann, emeritierter Professor für christliche Philosophie.
Es gab lange, bis vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, eben die Vorstellung, ich habe das Wesen des Christentums, wenn ich die dokumentierte Lehre der Kirche vor mir habe, in Dogmen, in Symbolen und so weiter und so weiter. Diese Vorstellung wurde dann im Zweiten Vatikanum aufgebrochen. Aber nach der Überzeugung von Eugen Bieser ist die Kirche sehr bald wieder zurückgefallen hinter das Erste Vatikanum.
War Bieser ein Kirchenkritiker? In der Sache ja, sagt Theologe Heinzmann. Allerdings auf andere Art als seine Zeitgenossen Hans Küng und Eugen Drewermann, die die katholische Kirche öffentlich scharf angingen.
Eugen Bieser hat immer betont, dass ein Frontalangriff auf die Kirche nicht sinnvoll ist, sondern er war der Überzeugung, man muss von innen heraus die Mauern, die sich selbst aufgebaut haben, denn die von bestimmten Leuten natürlich auch aufgebaut wurden, die muss man von innen heraus sprengen.
Bieser starb im Frühjahr 2014, ein gutes Jahr nach dem Beginn des Pontifikats von Franziskus. So bekam er nur kurz mit, wie der Papst aus Argentinien sich müht, bestimmten Mauern innerhalb der Kirche zumindest Risse zuzufügen. mit offenem Ausgang, wie nicht zuletzt die jetzige Kontroverse um den Kommunionsstreit zeigt. Aus Sicht Eugen Biesers drehte sich das Christentum zu sehr um sich selbst. Die katholische Kirche dürfe nicht als Hüterin der Moral daherkommen. Viel wichtiger erschien ihm die Frage, was sagt der Glaube den Menschen im Hier und Jetzt?
Das Christentum ist keine moralische, sondern eine mystische Religion. Und damit schaffe ich mir natürlich die allergrößten Schwierigkeiten. Denn die Aussagen der Amtskirche konzentrieren sich ja seit Jahr und Tag auf den Sektor der Moralität.
Biesers Theologie wollte die Menschen nicht belehren, sondern ihre Freiheit betonen. Der Glaube sollte den Menschen die Angst nehmen. Bieser sprach anschaulich und hob sich dadurch von vielen anderen Kirchenleuten ab.
Der Christ hat nicht nur einen persönlichen Gott sich gegenüber, sondern vor allen Dingen einen Gott, der mit sich reden lässt. Einen Gott, der ungeachtet seiner Transzendenz aus seiner ewigen Verborgenheit hervorgetreten ist.
Eugen Bieser war ein rhetorisch versierter Prediger und ein Theologe, der über sein Fach hinausdachte. Früh setzte sich Bieser für das Gespräch zwischen den Religionen ein. 2002, ein Jahr nach den Anschlägen des 11. September, gründete der katholische Priester mit anderen eine nach ihm benannte Stiftung, die den Austausch mit anderen Religionen und Kulturen vertiefen soll. Was er schon vor Jahren sagte, klingt wie eine Mahnung an heutige Populisten.
Die Zeitverhältnisse haben es ja mit sich gebracht, dass das Verhältnis zum Islam auf eine extreme Weise plötzlich gespannt worden ist. Der Islam ist verteufelt worden und wer auf dieser Linie fortfährt, stürzt die Welt früher oder später in eine Katastrophe hinein.
Der Blick auf die Theologie Eugen Biesers zu dessen 100. Geburtstag ist also bemerkenswert aktuell.
Burkhard Schäfers über den katholischen Theologen Eugen Bieser. Und damit kommen wir zu den Meldungen in Blickpunkt Diesseits, dem Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info.
In den ehemaligen Rothenburger Anstalten der Inneren Mission bei Bremen wurden nach einer Studie der Pharmazeutin Silvia Wagner in der Nachkriegszeit Medikamente an Bewohnern getestet. Kinder und Jugendliche wurden teils mit viel zu hohen Dosierungen ruhiggestellt, sagte die Wissenschaftlerin. Vereinzelt habe es auch psychochirurgische Eingriffe gegeben. Vor allem unruhige oder vermeintlich schwierige Kinder und Jugendliche hätten Beruhigungsmittel erhalten. Eine medizinische Indikation habe es in diesen Fällen nicht gegeben. Teilweise seien auch mehrere Präparate gegeben worden, um den Tagesablauf der Mitarbeiter zu erleichtern. Dies sei in den Akten von Bewohnern der evangelischen Einrichtung vor allem in den 1960er und Anfang der 1970er Jahre belegt. Die Versuchsreihen seien in keinem Fall mit Einwilligung der Eltern oder der Betreuer geschehen, sagte die 53-jährige Expertin. Wagners Erkenntnisse sind Bestandteil eines neuen Buches, das in den Rothenburger Werken vorgestellt wurde. Es beschreibt den oft von Gewalt und Medikamentenmissbrauch geprägten Alltag der damaligen Bewohner. Bei den getesteten Wirkstoffen handelte es sich um Psychopharmaka und um ein Mittel, das den Sexualtrieb männlicher Bewohner unterdrücken sollte. Die evangelische Brüdergemeinde Korntal in Baden-Württemberg hat eingeräumt, dass in ihren Einrichtungen jahrzehntelang Kinder zu Opfern von Gewalt und sexuellem Missbrauch wurden. Bei der Präsentation eines Aufklärungsberichts bat der Vorsteher der Gemeinde, Klaus Andersen, um Vergebung. Die Ergebnisse der Studie seien erschütternd. Untersucht wurde die Situation von Heimen in der Zeit zwischen 1949 und den 1980er Jahren. Die Zahl der betroffenen Kinder liegt demnach bei insgesamt bis zu 300. Das jüngste Opfer sexueller Gewalt war 5 Jahre alt. Die frühere Frankfurter Richterin Brigitte Baums-Stamberger, Autorin der Untersuchung, sprach von einem erheblichen Maß physischer, psychischer und sexueller Gewalt bis hin zur Vergewaltigung. Sie berichtete von 81 Tätern, davon 8 Intensivtäter. Vor rund 4 Jahren wurden die ersten Fälle öffentlich. Inzwischen zahlte die evangelische Brüdergemeinde sogenannte Anerkennungsleistungen von bis zu 20.000 Euro. Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister hat die Auffassung des US-Präsidenten Donald Trump scharf kritisiert, dass dieser sich selbst begnadigen darf. Billiger könne man die Gnade Gottes nicht verschachern, als mit der Behauptung, jederzeit das Recht zu haben, sich selbst zu begnadigen, sagte der evangelische Theologe. Trump hatte in einem Tweet geschrieben, er habe das absolute Recht, sich selbst zu begnadigen. Meister betonte, mit diesem Satz diskreditiere Trump sich nicht nur intellektuell, sondern auch geistlich und menschlich. Der Präsident nahm damit Medienberichten zufolge offensichtlich Bezug auf Spekulationen, dass es im Zuge der Russland-Affäre zu Begnadigungen kommen könnte.
Soweit die Meldungen. Am kommenden Donnerstag ist es endlich soweit. Mit dem Spiel Russland gegen Saudi-Arabien beginnt die Fußball-WM in Russland. Kein anderer Sport, ja kein anderes Ereignis zieht die Welt so in seinen Bann wie das Spiel mit der Lederkugel. Oft hört man, für viele sei der Fußball eine Art Ersatzreligion. Doch nun erklärt der Religionsphilosoph Christoph Quarch, der Ballsport ist nicht nur eine Pseudoreligion, Fußball ist eine Religion. Ich habe Christoph Quarch gefragt, wie er aus der Tiefe des Raumes zu dieser steilen These kommt.
Man kann sie nur verstehen, wenn man einen etwas erweiterten Religionsbegriff hier anwendet. Ein Religionsbegriff, der eigentlich auch der ursprüngliche Religionsbegriff ist, der sich nämlich herleitet von der eigentlichen Bedeutung des Wortes Religion. Das kommt aus dem Lateinischen und heißt religio. Und Religion in diesem ursprünglichen Sinne bedeutet gar nichts anderes als die Rückbindung, die Anbindung an das, was man vielleicht das eigentliche Sein, das heilige Sein der Welt nennen könnte. Es ist die Rückbindung an die ursprüngliche, echte, authentische Lebendigkeit des Menschen. Und genau in dem Sinne ist Fußball eine Religion. Sie entfesselt den Menschen in seinem ursprünglichen Wesen. Sie hilft ihm dabei, ein sinnvolles und lebendiges Leben zu führen.
Herr Quarch, Sie attestieren dem Fußball eine Art Spiritualität. Worin soll die liegen?
Spiritualität ist ja auch ein Wort, das herkommt von Spiritus, von Geist. Spiritualität ist so gesehen dasjenige, was den Menschen begeistert, was ihn in der Tiefe seines Seins ergreift und hinreißt. Und genau das, das wissen wir nun alle, vermag der Fußball zu leisten. Ich will sagen, der Fußball öffnet dem Menschen einen Raum, einen Spielraum, in dem er in einem intensiven Sinne sein eigenes Lebendigkeitspotenzial entfalten kann. Und das ist, wenn wir es genau nehmen, der Sinn von Spiritualität. Spiritualität hat nichts zu tun mit Moral oder mit Ethik oder mit Dogmen, wie es in anderen Religionen der Fall ist, sondern Spiritualität ist zunächst einmal gar nichts anderes als eine Erfahrungsform intensiver, echter, gesteigerter Lebendigkeit. Und ich denke, wenn wir sehen, was Menschen beim Fußballspiel widerfährt, können wir dann mit vollem Recht sagen, dass sie eine Art spirituelle Erfahrung machen, wenn es vielleicht auch nicht diejenige Art spirituelle Erfahrung ist, an die wir meistens denken, wenn wir die großen Religionssysteme dieser Welt anschauen. Da erleben wir sicherlich andere Spiritualitäten. Allerdings müssen wir uns da auch fragen, ob die Spiritualität in diesen Religionen überhaupt noch gegeben ist, ob es diesen Religionen wirklich gelingt, Menschen in solche begeisterten Zustände zu versetzen, wie es der Fußball, ob es uns nun schmeckt oder nicht, tatsächlich zu leisten vermag.
Religionen sind ja oft gekennzeichnet durch die Jenseitsdimension. Wenn Sie jetzt den Fußball als Religion charakterisieren, fehlt da nicht dieses Transzendente?
Selbstverständlich, aber die Frage ist, ob das für Religion notwendig ist. Natürlich denken wir, wenn wir Religion hören, landläufigerweise immer daran, dass Religion irgendwie dem Menschen ein erfülltes Dasein im Jenseits, in einer jenseitigen Welt in Aussicht stellt. Aber das muss jetzt zwangsläufig nicht der Sinn und Zweck der Religion sein. Eine Religion wie Fußball stellt dem Menschen ein erfülltes, ein erblühtes Leben schon im Hier und Jetzt in Aussicht. Darin ist der Fußball in vielerlei Hinsicht ursprünglichen älteren Religionsformen verwandt als denjenigen, die wir halt heute so gemeinhin kennen. Ich will also sagen, Religion ist nicht zwangsläufig oder ihrem Wesen nach in irgendeiner Hinsicht auf jenseitiger Lösung ausgerichtet, sondern auf Erfüllung des menschlichen Lebens. Und vielleicht ist es gerade der Vorzug des Fußballs, dass diese Religion in dem jetzt beschriebenen Sinne eben solches dem Menschen schon hier und jetzt möglich macht.
Nun wird ja in Russland zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft der Videobeweis eingeführt. Verliert der Kult des Fußballs dadurch vielleicht seinen Zauber?
Diese Technisierung des Fußballs ist nach meinem Dafürhalten tatsächlich ein ernstzunehmendes Problem, weil der Zauber des Spiels liegt eben zu einem großen Teil darin begründet, dass im Spiel sich ein Raum öffnet, der unberechenbar ist, bei dem wir überhaupt nicht wissen, wie es ausgeht. Wenn wir versuchen, das Ganze immer mehr zu kontrollieren durch technische Beweise, durch Videobeweise, wenn wir versuchen, darin keine Fehler mehr zuzulassen, dann ist das Spiel gefährdet. Dann geht etwas von der Magie des Spiels verloren und deswegen bin ich kein Freund von solchen Dingen.
Der Religionsphilosoph Christoph Quarch über Fußball als Religion. Ein ungewöhnliches Buchprojekt ist gerade in dem kleinen Verlag Alte Post erschienen. Die Nordseebibel. Unter dem Titel »Auf großen Wassern« sollen neue Zugänge zur biblischen Botschaft eröffnet werden. Kern des Buchprojektes sind 120 Bilder des ostfriesischen Malers Hermann Buss. Gerd Snietjer stellt die Nordseebibel vor.
Das gut 200 Seiten starke Buch ist gestaltet wie ein Kunstkatalog mit hochwertigem Papier und hoher Druckqualität. Auf dem Umschlag prangt ein Gemäldeausschnitt. Auf einem kleinen Boot treibt eine Handvoll Schafe über bewegtes Wasser. Wenige Meter trennen die Herde in der Nussschale von einem gemauerten Sockel, auf dem eine kirchlich anmutende Konstruktion steht, vielleicht halb fertig, vielleicht eine Ruine. Ein wunderbarer Einstieg in diese Sammlung aus Bildern und Texten, findet Verleger Klaus Altepost.
Es wirkt sozusagen zunächst realistisch und trotzdem fragt man sich, Moment, da passt doch was nicht.
Wo wollen die hin?
Wo fährt, was ist das da eigentlich auf dem Meer? Warum sind da Schafe? Was passiert da? Und deswegen wird man neugierig.
Und das ist die Absicht des Buches, Neugier zu wecken. Dazu sind die Bilder des ostfriesischen Malers Hermann Buss sehr geeignet. Auf den allerersten Blick könnte man sie für Fotografien halten. Allen gemeinsam ist das Maritime. Alle Gemälde zeigen Meer, Häfen, Kaimauern, Schiffe, Boote, Poller, Taue und auch die Menschen, die man in diesen Umgebungen findet. Hermann Buss bildet seine Welt ab.
Das ist nun mal die Welt der See. Wird nicht speziell der Nordsee, weil ich hier groß geworden bin und durch meine eigenen Erfahrungen auf See und durch familiäre Bande. Also wir haben eine lange Tradition in dieser Verbindung zur Seefahrt und zu allem, was mit Wasserküste zu tun hat. Also das ist so meine Lebenswelt.
Und diese Welt wird in den Bildern von Hermann Buss nicht romantisiert, nicht idealisiert. Die Welt sieht gar nicht besonders einladend aus. Eigentlich wirkt sie eher anstrengend, überdimensioniert, rostig, frostig, nasskalt, bedrohlich, ja sogar gefährlich und auch einsam. Hier treibt ein leeres Boot unter grauen Wolken durch eine Hafenszenerie. Dort senkt sich ein Container auf das Deck eines Frachters herab. Eine Frau sitzt allein an Deck einer Fähre. Drei Männer reparieren eine Buhne aus Holzpfählen und Reisig. Die Bilder von Hermann Buss stoßen Gedanken an. Welche Gedanken das sein mögen, ist nicht meine Sache, sagt der Künstler.
Der Maler schickt sein Bild in die Welt, bietet sie den Menschen an und ist damit außen vor. Weil meine Beweggründe für das Bild sollten den Betrachter nicht interessieren.
Es gibt aber durchaus Menschen, die auf meiner Frequenz denken, sagt der Maler. Und obwohl sich Hermann Buss mit Mitte 60 keinesfalls als Kirchenmaler definiert, schmücken seine Bilder schon längst unzählige Kirchen- und Klosterräume. Und die Motive seiner Bilder haben immer religiöse Menschen besonders fasziniert.
Plötzlich stellen die sich gewisse Sinnfragen durch die Irritationen in meinen Bildern. Da war es ganz naheliegend, dass es sehr viele Theologen gab, schon in meinen Anfangszeiten, die auf diese Bilder irgendwie, wie man so sagt, ansprangen und sich ihre Fragen dazu stellten. Und das waren ja auch oft Fragen, die eben mit Glauben, mit Religion, mit Theologie zu tun haben.
Aus dieser Nähe von allgemeinen Sinnfragen und religiösen Inhalten ist nun die Nordseebibel entstanden. Sie enthält rund 120 Gemälde aus dem Gesamtwerk von Hermann Buss, ergänzt durch Bibeltexte und auf Betreiben der Evangelischen Landeskirche Hannovers haben Theologinnen und Theologen eigene Texte hinzugefügt. Arend de Vries, Vizepräsident des Landeskirchenamtes.
Dass beides zu sprechen beginnt. Das Bild und das Wort, in dem sie sich gegenseitig erschließen, manchmal vielleicht auch als Kontrapunkt zueinander stehen, meditativ, assoziativ, fragend, tastend, Wort und Bild ergänzen einander.
Die für dieses Buch entstandenen Texte sind sehr verschiedenartig. Sie lesen sich wie Nachrichten oder wie Tagebucheintragungen, wie Briefe oder wie Gedichte. Dieses Buch ist trotz des Untertitels Nordseebibel keine Bibel, aber es kann den Zugang zur Bibel herstellen, meint Detlef Klar, Landessuperintendent des Sprengels Ostfriesland-Emsland.
Hoffnung, Sehnsucht, Zuversicht, Fragen aber auch. Und ich bin ganz sicher, wer das Buch zur Hand nimmt, drin blättert, liest, hängen bleibt, hat dann Gedanken. Und das ist ja was ganz Wertvolles, wenn man sagen kann, die dann mit dem eigenen Leben zu tun haben. Was will man mehr?
Gerd Snietjer über die Nordseebibel. Das Buch Auf großen Wassern ist in der Agentur Alte Post erschienen und kostet 25 Euro. Soweit Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Heute Nachmittag werfen wir um 5:05 im Forum am Sonntag einen Blick in die Zukunft. Gemeinde 4.0. Wie viel Digitalisierung verträgt die Kirche? Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Hollenbach.
Musik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.